Werbung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 10. Juli und wir sprechen über die dramatische Absatzschwäche bei der deutschen Autokonzern, den Tag der Übernahmen in Europa und wir stellen euch die Lieblingsaktien der Analysten fürs zweite Halbjahr vor. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Happy Friday, möchte man sagen. Es ist ein einigermaßen versöhnlicher Wochenausklang nach einer doch durchaus turbulenten Woche an den Märkten. Natürlich wegen dem ganzen Hin und Her im Iran. Heute gibt's wieder eine zarte Annäherung und alle wollen zurück an den Verhandlungstisch. Das ist nicht so ganz überraschend. Das sorgt natürlich für etwas Entspannung beim Ölpreis und damit auch bei den Aktien, auch wenn das natürlich noch nicht reicht für die große Euphorie.
Ja, immerhin dominiert die Farbe Grün auf den Kurstafeln rund um den Globus. Nachdem in Asien Nikkei und Kospi leicht zulegen konnten, treten am Nachmittag auch Europas Indizes ins Plus oder wechselten zumindest so zwischen leichten Plus und leichten Minus. Der DAX steht aktuell bei 0,18% im Minus. Der breite Stocks Europe 600 liegt aktuell, ich schau mal kurz drauf, immerhin 0,03% im Plus.
Na immerhin, das ist doch ein bisschen was. Die US-Indizes, die pendeln alle auch so um die Lull-Linie rum. Erst leicht im Plus, dann ganz leicht im Minus. Jetzt ist der S&P bei wieder plus minus null und der Nasdaq 100 ganz leicht im Minus. Die Zurückhaltung bei den KI-Halbleiterwerten, ja, die hält natürlich weiter noch an. Also die Bayer Deep Army hat nach den Rücksetzern in dieser Woche noch nicht wirklich wieder zugeschlagen. Da gibt's doch irgendwie immer noch zu viele Fragezeichen, ob das mit den Bewertungen so alles denn so Sinn ergibt.
Da hilft auch der lange erwartete und größte US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens heute nicht oder nur bedingt. An die Nasdaq geht nämlich SK Hynix, der Überflieger aus Südkorea. 26,5 Milliarden Dollar hat das Unternehmen bei der Ausgabe von ADR-Scheinen in den USA eingesammelt. Das bestärkt die Sorgen um den hohen Finanzierungsbedarf und die hohen Investitionen der KI-Werte. Sonst hätte SK Hynix das ja nicht gemacht. 174 Dollar kostet ein SK Hynix ADR-Schein. Das war ein Plus von 17% zum Ausgabekurs von 149 Dollar heute.
Immerhin, da sollte doch ein kleines Plus her, damit das wenigstens was Erfolgreiches wird. Tja, dass die Phase der Euphorie vorbei ist, das zeigt, dass alle gehypten Halbleiterwerte eigentlich am Tag des Börsengangs von SK Hynix in den USA heute doch ziemlich im Minus notieren. Marvel Technologies, Lam Research, Broadcom, Intel, also die ganzen Highflyer in diesem Jahr, sie alle geben so 2-3 bis in der Spitze 4% heute nach. Also eine wenigen großen Big Tech Ausnahmen, die gibt es, und zwar Meta. Die können sich von der Menge nämlich absetzen. Der Hyperscaler steigt um mehr als 6% und profitiert dabei einmal von einer neuen Kaufempfehlung der Bank of America und einer Reuters-Meldung, wonach Meta angeblich im September schon mit der Produktion eines eigenen KI-Chips beginnen will.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt bisschen überrascht von und auch ein bisschen skeptisch, ob Meta da jetzt tatsächlich so schnell die Wende wird einleiten können. Mal schauen. Gegen den allgemeinen Trend jedenfalls konnte die Meta-Aktie diese Woche zweistellig zulegen. Wir bleiben noch mal kurz in den USA und schauen auf die Airlines, beziehungsweise genauer gesagt auf Delta Airlines. Da sah es vorbörslich danach aus, dass das Unternehmen einer der großen Tagessieger sein könnte mit einem kräftigen Kurssprung. Die Fluglinie hat nämlich ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und bei uns Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und auch die Jahresprognose bekräftigen können. Das war den Anlegern dann aber scheinbar doch zu wenig. Denn mit Handelsstart in den USA drehte die Aktie ins Minus und verliert heute fast 4%.
Ja, da sind wir wieder bei dem alten und bekannten Muster in diesem Jahr. Wer die Prognosen nicht anhebt, der wird abgestraft. Besser hat das heute WD-40 hinbekommen, ist tatsächlich auch der Unternehmensname und ist der Hersteller des gleichnamigen Schmiermittels. Das hat, glaube ich, wirklich jeder in seinem Haushalt. Fahrradketten, Türen, weiß der Teufel, was man damit alles schmieren kann. Das Unternehmen hat nämlich heute auch Quartalszahlen gebracht für das dritte Geschäftsquartal, Umsatz und Ergebnis. Da hat man die Prognosen deutlich geschlagen und zudem wurde die Jahresprognose noch ziemlich kräftig nach oben angepasst und dafür gab es dann eben einen Kurssprung um 14%.
Ja, wer kennt es nicht? Ich hab's, tatsächlich auch daheim. WD-40, ich glaube 40 für die Anzahl der Versuche, die es gebraucht hat, bis die richtige Formulatur gefunden wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Ähnlich stark wie WD-40 stieg heute auch die Aktie von Vodafone. Der französische Milliardär und Gründer des französischen Telekommunikationskonzerns Iliad steigt bei Vodafone ein und übernimmt den 16%-Anteil des Konzerns E&T aus Abu Dhabi. Hier hoffen Aktionäre wohl, dass da bald ein Übernahmeangebot folgen könnte.
Tja, und wo wir gerade beim Thema Übernahmen in Europa und natürlich auch auf der britischen Insel sind, auch EasyJet, die machen heute einen richtig kräftigen Satz nach oben und legen ebenfalls um 14% zu. Das ist irgendwie heute das neue Maß der Dinge. Denn der Private Equity Investor Castlelake, der bot ja schon letzte oder vorletzte Woche war es, glaube ich, für EasyJet 690 Pence je Aktie für eine Übernahme. Und heute klinkte sich ein anderer Finanzinvestor noch ein in die Übernahmeschlacht, und zwar Apollo Global. Die bieten jetzt 715 Pence je Aktie. Und nach dem Kurssprung heute kostet EasyJet jetzt aktuell 670 Pence. Also da ist noch Luft nach oben für ein weiteres Bietergefecht.
Ja, vielleicht steigt sogar auch noch ein Dritter ein.
Genau, ja.
Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich dachte eigentlich, das Ding wäre durch. So kann man sich irren. Kommen wir jetzt mal zurück nach Deutschland, wo es wenig Erfreuliches aus der Autobranche gibt. Mal wieder. Und auch relativ wenig überraschend. Denn die Absatzzahlen der deutschen Hersteller sind alles andere als berauschend aktuell. Allen voran bei VW. Nachdem Mercedes diese Woche schon einen Absatzrückgang um 6% verkündete, setzt VW noch einen obendrauf. Im zweiten Quartal brach konzernweit der Absatz um mehr als 8% ein. Weltweit verkaufte der Konzern nur noch knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge. Besonders kräftig sank die Nachfrage im wichtigsten Automarkt China. Der Absatz sank um 36,6%, wirklich eine erschreckende Zahl. In Nord- und Südamerika und in Europa gab es dagegen leichte Zuwächse.
Ja, aber das reicht natürlich nicht aus. Und vor allem bei E-Autos, da sind die Wolfsburger ziemlich hinten dran und die Modelle kommen irgendwie im Ausland gar nicht gut an, obwohl in Europa ja Marktführer. In China verkaufte Volkswagen nämlich im ersten Halbjahr, also in den ersten 6 Monaten, gerade einmal 30.900 Elektrofahrzeuge. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 47,9%. Und in den USA, da muss man fast schon lachen, da lag der Absatz bei mageren, festhalten, 9.800 Fahrzeugen bei einem Massenhersteller. Das wiederum war ein Minus von fast 70%.
Das ist schon ziemlich heftig. Da ist es eigentlich überraschend, dass es für die Aktie nicht so deutlich bergab geht. Da hätte ich jetzt mit einem fetten Minus gerechnet. Ich schaue parallel mal drauf. 0,7% in den roten Zahlen. Hätte jetzt auch tatsächlich mehr sein können. Ähnlich ging es an der Börse heute für BMW bergab. Da waren es sind es aktuell 0,6%. Für den Autohersteller aus München war es insgesamt weniger dramatisch, was die Absatzzahlen anging. Da sank der Absatz im zweiten Quartal um knapp 5% auf 590.000 Fahrzeuge. In China hat BMW aber genauso zu kämpfen wie alle anderen westlichen Automarken. Der Absatz im Reich der Mitte sackte um 30% ab auf nur noch 117.000 Autos, so rum. Immerhin, die Autoverkäufe in Europa stiegen bei BMW um mehr als 5% und in den USA sogar um mehr als 9%. Aber das kann den Schwund in China, ähnlich wie bei VW, nicht wettmachen. Immerhin kann BMW mit den Mini-Punkten, da stiegen die Verkäufe weltweit um stolze 17%.
Tja, der kleine sportliche Flitzer ist immer noch ziemlich gefragt. Tja, und damit geht eine ziemlich turbulente Börsenwoche irgendwie zu Ende. Nächste Woche wird's doch wieder ereignisreich werden, das kann man schon versprechen, mit neuen Inflationsdaten aus den USA und auch Europa am Dienstag bzw. am Freitag. Außerdem gibt's noch die US-Arbeitsmarktdaten, also jede Menge Material für allerlei Zinsspekulationen. Und dann startet die neue Bilanzsaison schon wieder durch. Die Erwartungen natürlich nach dem bombastischen ersten Quartal in den USA sind kräftig nach oben angepasst worden von den Analysten, also da könnte es auch durchaus mal eine etwas durchwachsenere Saison werden mit leicht erhöhter Vola. Werden wir mal sehen und wir werden natürlich auch darüber berichten. Werbung.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Es ist Freitagabend, die Sonne scheint bei 28 Grad zumindest in München und wir starten gemeinsam in ein weiteres hochsommerliches Wochenende. Tja, das sind Aussichten, die selbst im eher mürrischen Deutschland fast jeder gut findet. Und dazu passt heute auch unsere kleine feine Geldidee, die wir euch mitgebracht haben. Da geht es um die aktuellen Lieblinge der Analysten bzw. die Lieblingsaktien für das zweite Halbjahr.
Auch die liegen bekanntlich auch manchmal daneben, genauso wie die Wetterauguren in Deutschland. Aber wenn die überwiegende Mehrheit natürlich eine Aktie gut findet, dann kann man sich die schon mal genauer anschauen. Und deswegen geht es heute mal um Unternehmen, deren Aktien mindestens 55% der Analysten, also damit die Mehrheit, gut finden und für die sie ein durchschnittliches Kursziel ausgegeben haben, das bei mindestens 35% über dem aktuellen Kurs liegt, weil sonst macht das alles ja auch keinen Spaß. Dafür haben wir uns zwei Aktien aus dem DAX und zwei aus dem S&P 500 mal genauer angeschaut.
Das sind schließlich die Indizes, um die es hier im Podcast auch am häufigsten geht. Es soll an der Stelle aber nicht unerwähnt bleiben, dass wir bei dieser Auswahl auch auf die Arbeit der Kollegen vom US-Fernsehsender CNBC zurückgreifen, die sich mit den Analystenlieblingen in den USA beschäftigt haben.
So, los geht's, aber mal natürlich mit Good Old Germany und zwar mit dem Digitalunternehmen Scout24, zu dem die Immobilienseite natürlich ImmoScout24 gehört, kennt jeder und die man bei einer Wohnungssuche kaum herumkommt. Jo kann da ein Liedchen von singen aus den letzten Wochen, ja, harte definitiv. Wohnungssuche in München hinter sich gebracht. 90% der Analysten empfehlen die Scout24-Aktie im Moment zum Kauf und halten ein Kursplus von im Durchschnitt 45% für möglich.
Für Scout24 spricht, dass das Unternehmen der klare Marktführer in seinem Bereich ist. Gegen Scout24 spricht allerdings, dass es sich um einen Turnaround-Kandidaten handelt, wenn man genauer hinschaut. Und um in diese Position zu kommen, braucht es, na klar, erstmal einen Absturz. Im September vergangenen Jahres ist die Aktie von Scout24 in den DAX aufgestiegen. Sonderlich gut ist das dem Unternehmen bislang aber nicht bekommen. Auf Jahressicht liegt die Scout24-Aktie nämlich 39% im Minus.
Das ist schon ziemlich heftig, denn so beschissen auf gut Deutsch war der DAX dann doch wieder nicht. Nee. Bleibt natürlich am Ende des Tages die Frage, tja, ob da die Talbildung schon abgeschlossen ist. Das Gleiche lässt sich über einen anderen Liebling übrigens der Analysten sagen, nämlich die gute alte Deutsche Telekom. Die empfehlen immerhin 83% der Experten zum Kauf und im Schnitt trauen sie der Aktie noch einen Anstieg um satte 47% zu.
Das wäre tatsächlich auch etwas mehr noch als bei dem Aktienliebling Scout24. Damit, also wenn dieser Anstieg tatsächlich Wirklichkeit wird, würde eine T-Aktie gut 38 Euro kosten. Ende Februar waren es schon mal mehr als 34 Euro. Tja, aber dann ging es auch für die Telekom bergab. Aktuell ist eine Aktie für 26 Euro zu haben. Hintergrund für diesen Abschwung sind mögliche Pläne für eine Mega-Fusion von der Deutschen Telekom mit T-Mobile in den USA. Jahrelang hatte die Deutsche Telekom von den Gewinnen ihrer US-Tochter profitiert. Eine Fusion würde das Ganze etwas verkomplizieren, würde wahrscheinlich eine Weile dauern. Man müsste Systeme anpassen bzw. sich für eins entscheiden. Das könnte alles kompliziert werden und erstmal eine Menge Geld kosten.
Plus, da könnten sogar noch regulatorische Geschichten kommen. So einfach ist es nicht, wenn man einfach nur seine eigene Tochter schluckt. Tja, übrigens, wo wir gerade beim Thema ganz so einfach sind, ja, so ganz einfach ist das natürlich immer nicht mit den Analystenlieblingen, wenn man auf die setzt und hofft, damit immer schnelles Geld zu verdienen, denn sonst wird's ja irgendwie jeder machen und auch die Experten, so sehr sie sich mit den Unternehmen beschäftigen, wissen eben auch nicht, was morgen exakt ist. Fällt eine Aktie in kurzer Zeit deutlich und passen die Analysten natürlich ihre Empfehlungen nicht schnell an, entsteht auf dem Papier zunächst mal natürlich eine Wahnsinnskurschance. In der Realität müssen die Manager des Unternehmens aber erstmal beweisen, ob sie den Schlingerkurs denn beändert haben und ob der Vertrauensvorschuss der Analysten tatsächlich überhaupt noch gerechtfertigt ist oder ob der Analyst vielleicht einfach im Urlaub war.
Ja, dazu muss man auch sagen, dass eine Analystenempfehlung, bis die entsteht und bis die auch entsprechend angepasst wird, da geht es ja nicht nur um eine Zahl, sondern eben auch um eine tiefgreifendere Analyse, daher ja auch der Name Analyst, das dauert eine Weile und da muss man schon genau hinschauen, wie aktuell die Empfehlung noch ist und wie aktuell eben auch der Konsens dieser Analystenempfehlungen ist. Insgesamt könnte man deshalb sagen, diese vier Aktien, die wir euch heute präsentieren, eine kommt hier noch, zwei kommen ja noch, sind also eher spekulative Ideen. Tja, und wenn man über spekulative Ideen redet, dann ist es natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass man sich mit Chip-Aktien beschäftigen muss. Zu den Analystenlieblingen in den USA zählt nämlich auch nach wie vor Nvidia, der wohl wichtigste Chipkonzern der Welt. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und das nach Börsenwert nach wie vor wertvollste Unternehmen der Welt. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Kommt man nicht drum rum. Und trotz des rasanten Anstiegs der letzten Jahre, nicht Monate natürlich, empfehlen immer noch 83,3% der Analysten Nvidia zum Kauf oder vielleicht gerade wegen des rasanten Anstiegs. Denn seit Jahresanfang liegt die Aktie gerade mal bei 3% im Plus. Also hat die Chip-Rally vor allem im zweiten Quartal nicht so wirklich mitgemacht. Für Nvidia-Verhältnisse also ist das alles ziemlich mickrig. Gut 60% Kurspotenzial trauen Analysten dem Papier aktuell noch zu. Die Nummer 1 strahlen nun mal am hellsten und aktuell sieht es ja nicht danach aus, dass der KI-Boom ein schnelles Ende findet. Für Nvidia könnte es also noch weiter nach oben gehen.
Den Abschluss unserer kleinen Runde macht heute der US-Softwarekonzern Intuit, der wie Nvidia sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq 100 gelistet ist. Da hören die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Unternehmen aber schon auf. Intuit ist hierzulande bei weitem nicht so bekannt wie Nvidia und könnte als Entwickler von Finanzsoftware von der KI-Revolution im Gegensatz zu Nvidia nicht nur nicht profitieren, sondern vielleicht sogar auch weggerissen werden.
Ja, so sieht es zumindest aus oder der Gedanke schleicht sich ein, wenn man auf den Aktienkurs schaut, denn auf Jahressicht hat Intuit 63% an Wert verloren. Die meisten Analysten sagen, das ist völlig übertrieben. 70% von ihnen empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf und halten einen Anstieg um 76% für möglich. So, Privatanleger, die Intuit schon eine Weile im Depot haben, dürfte das sicherlich nicht so wirklich trösten, denn selbst mit so einem Kursplus ist der Abschutz im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres immer noch ziemlich groß.
Da steht dann also ein dickes Minus, wenn man da vor einem Jahr schon investiert war. Es ist halt eben diese Frage, die wir nicht beantworten können. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Wie wird das jetzt mit den Softwareunternehmen und den Aktien von Softwareunternehmen sein? Gibt es da irgendwann sowas wie eine friedliche Koexistenz mit dem KI-Boom? Kann man vielleicht sogar davon profitieren? Oder wird es die KI, den Software-Giganten früherer Tage auch weiterhin so schwer machen wie aktuell oder wie in den vergangenen Monaten? Da gibt es ja genug Beispiele, Microsoft, SAP, da ist es nicht anders. Und deswegen war die Intuit-Aktie die spekulativste von unseren vier Ideen und deshalb auch das Unternehmen bzw. die Aktie, die wir euch als letztes vorgestellt haben. Das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten.
So ist es. Da ist auf jeden Fall das Risiko mit am größten, dass bei Softwarekonzernen eben die Zweifel doch relativ lang noch weiter wären. So, unzweifelhaft wollen wir euch jetzt in ein hochsommerliches Wochenende entlassen und wünschen euch ein entspanntes, schöne, lockere Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Es ist wenig Fußball geboten mittlerweile, das heißt, man kann sich auch zwischendurch um andere Dinge kümmern. Das Turnier wird ruhiger. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Schönes Wochenende. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik.